vielen Dank für den kritischen Langsamen. Finde ich mega und ist eine unglaublich wichtige Rolle. Ich weiß, wie positiv du das gemeint hast. Also finde ich super.
Ja. Ja, definitiv. Und wir alle wissen, wie lästig der ist.
Ja, richtig. Ja,
brutal. Ja, brutal. Also es ist ja brutal. Also ich bin ja auch manchmal so im Galoppmodus unterwegs und dann war ich schon durchaus auch manchmal sehr genervt. Ja,
Dann die Frage kommt so, oh, echt jetzt?
Ja, alle wollen schon weiter, vor allem ich bin schon gedanklich zwei weiter und dann kommt das nochmal. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ja, der hilft nicht nur sich selbst, sondern auch meistens ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Runde, die eigentlich auch noch nicht ganz so am Dampfer waren, wie ich das vielleicht gehofft habe.
Ja. Herzlich willkommen bei In Control, dem Leadership-Podcast. Mein Name ist Thorsten Philipp.
Hallo, mein Name ist Peter Trage. Herzlich willkommen. Servus Thorsten, wie geht's bei dir?
Servus Peter, hey, gut geht's. Schön, dich wiederzusehen, freut mich sehr.
Ja, wunderbar.
Was ist los bei dir?
Gut siehst du aus. Danke. Ja, alles wunderbar. Spannendes Wochenende gehabt, war in Budapest mit Freunden, war cool.
Klingt gut. Normalerweise reden wir immer so ein bisschen über, was haben wir in der Freizeit gemacht. Will ich diesmal gar nicht machen. Also ist mir schon fast unangenehm, wenn wir die ganze Zeit über das Biken und Urlaube reden. Aber nachdem wir heute so ein bisschen auch in die Welt vom Upper Management abtauchen, mir ist letzte Woche was aufgefallen, das würde ich heute ganz gern unterbringen. Ich hatte einen Call mit einem CEO eines österreichischen Unternehmens, der mir total stolz erzählt hat, wie viel er arbeitet und dass er am Wochenende auch noch arbeitet. Und ich war echt verstört, weil das klang nach, ich bin total stolz drauf und je mehr ich arbeite, umso wichtiger bin ich eigentlich. Fand ich ein bisschen schräg. Würde mich total interessieren, wie wir das Thema heute einfangen. Da wird es ganz bestimmt auch drum gehen. Das war so mein Highlight in der letzten Woche rund um Business und Leadership.
Ja, aber da sind wir eh schon beim Thema und jetzt trotzdem noch einmal Wochenende in Budapest, nämlich mit Freunden. Und einer davon hat so ein bisschen eine ähnliche Geschichte erzählt, aber fast andersrum. So die Midlife-Crisis, 45, so wie ich, 44 sind wir. Und meinte, er ist jetzt in einem deutschen Unternehmen, Entwicklungsdienstleister, Automotive, zigtausende Mitarbeiter weltweit. Und es fehlt irgendwie nur noch der eine Schritt, dann ist er halt wirklich auf der obersten Ebene angekommen und er überlegt aber, ob er den Schritt jetzt wirklich machen will, weil er sagt, da ist halt dann das Wochenende inkludiert. Und eigentlich hat er auf das jetzt gar nicht so viel Lust und das finde ich eine sehr, sehr spannende Fragestellung und ich glaube, da werden wir heute mit unserem Gast auch drüber sprechen können.
Ja, ganz bestimmt werden wir das. Wir haben einen alten Bekannten eingeladen heute, auf den ich mich extrem freue, weil das ein cooler Typ ist, mit dem haben wir beide zeitlang zusammengearbeitet und ich erwarte mir wahnsinnig viel von dem. Also die Messlatte liegt extrem hoch und ich bin mir ziemlich sicher, der wird liefern.
Wir haben heute einen Gast, mit dem Thorsten und ich bei der AVL zusammengearbeitet haben. Mittlerweile ist er EVP Global Product Engineering and Innovation bei Mothersun. Willkommen, lieber Mario Brunner.
Hallo, grüß euch. Freut mich auch und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Cool, Mario, dass du da bist. Bevor wir durch deinen ganzen Werdegang gehen und haufenweise Fehler machen, stell dich selber vor. Wer bist du? Wo bist du? Wo bist du daheim? In welcher Firma? In welcher Stadt? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Gib uns einen kurzen Überblick, bitte.
Ja, mein Name ist Mario Brunner, wie schon gesagt. Ich glänze nicht mit 44, sondern mit 45 Jahren. Bin inzwischen EVP, Product Engineering and Innovation bei Mothersun, also ein indischer Konzern. Wie ihr schon gesagt habt, wir haben zusammengearbeitet in meiner AVL-Zeit. Da war ich immerhin 20 Jahre, 20 spannende Jahre. Habe dort mit meiner Diplomarbeit quasi angefangen, oder besser gesagt ein Praktikum. Mit dem Hintergedanken, dass ich niemals Motoren entwickeln möchte. Und das wird ja sowieso nicht lang was werden. Und das hat sich dann ein bisschen anders herausgestellt und ist sehr schnell zu einer sehr spannenden Aufgabe geworden. War eine spannende Zeit, 20 Jahre. Aber es hat dann irgendwann einmal auch den Moment gegeben, wo ich mir überlegt habe, mache ich das jetzt bis zur Pension quasi? Oder ist jetzt der Zeitpunkt nach 20 Jahren, um zu sagen, ja, da muss es ja eigentlich nochmal was anderes geben. Da muss man auch mal neue Dinge lernen. Und ich habe mich schon sehr schwer getan, aber ich habe mich dann wirklich auch aus der Komfortzone ein bisschen rausgekickt und mache die Aufgabe jetzt, meine neue Aufgabe seit 8 Monaten. Also da darf man sich noch nicht so viel erwarten von den Details, weil da bin ich noch im Honeymoon, sage ich immer, voll motiviert, voller Tatendrang. Und das macht aktuell, muss ich echt sagen, sehr viel Spaß.
Sehr cool, super spannend. Ich würde jetzt gleich voll einsteigen zum Thema Karriere. Was hat sich da bei dir ergeben? Was war geplant? Weil man ganz offen, wir sind ungefähr gleich alt. Deine Karriere ist ja schon sehr, sehr beeindruckend. Du hast gesagt, du hast vor 20 Jahren bei der VL begonnen und hast dich dann bis zur Geschäftsführung hochgearbeitet. Hast auch gesagt, du hast ganz bewusst dann diesen Wechsel gemacht. Mich würde es aber interessieren, wie viel davon hat sich denn für dich wirklich ergeben? Wie viel war vielleicht geplant, beziehungsweise wann beschließt man vielleicht auch irgendwann zu sagen, ich möchte wirklich auf diesem Top-Management-Level auf Geschäftsführerebene arbeiten?
Ja, da muss ich vielleicht jetzt wirklich ein bisschen ausholen, weil, also das sage ich auch immer wieder, ich habe eigentlich nie einen Karriereplan gehabt. Bin irgendwie durch einen Zufall in der AVL eigentlich gelandet. Der Zufall hat sich ergeben, dass ich in der HR-Abteilung der zweiten großen Automotive-Firma in Graz jemand so eine ganz ideal verhalten hat und in der AVL waren die alle sehr nett und die haben das toll gemacht und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe zusätzlich noch einen tollen Chef gehabt, eigentlich war es der Chef, wie man so schön sagt, und das Paket hat gepasst und da bin ich halt in der AVL eingestiegen und dann war es einfach technologisch so spannend und ich habe immer gerne an Veränderungen gearbeitet, habe immer gerne neue Prozesse entwickelt, wie wir schneller werden können. Und da hat sich es dann eigentlich von selbst fast ein bisschen ergeben, dieser erste Schritt. Also in der AVL heißt das dann der Lead-Ingenieur und da waren wir natürlich schon sehr stolz. Und das war auch alles sehr schön. Und dann irgendwie war fast der nächste Schritt, vielleicht zu gehen. Das war dann der sogenannte Fachteamleiter, wo man das erste Mal auch wirklich Personalverantwortung hat. Und ja, das war in einer Zeit, das war 2008, da durfte ich dann mein erstes Team übernehmen, war, glaube ich, damals der jüngste Fachteamleiter in der Geschichte der AVL und war natürlich stolz. Ja. Und habe gedacht, das reicht jetzt eigentlich für mich. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte, das hat mir gut gefallen. Alle wissen, was 2008 dann gleich gekommen ist. Mit der Finanzkrise war dieser Honeymoon sehr schnell vorbei. Also da war dann nichts mehr mit einfach nur toll weiterentwickeln, Leute einstellen, Leute entwickeln. Es war dann eine sehr harte Zeit für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Blutjung, sehr unerfahren. Ich würde nicht sagen alleingelassen in dieser Rolle, schon unterstützt. Aber natürlich ist es so, erstes Kündigungsgespräch nach ein paar Wochen im neuen Job hat. Das ist nicht schön. Ja, und das hat mir auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht gefallen. Und ich habe mir gedacht, so, das ist es jetzt also. So toll ist das mit der Karriere eigentlich gar nicht. Dann hat sich noch was ergeben durch die Krise. Ich habe schon gesagt, mein Chef hat mich eigentlich eingestellt. Die beiden Teams, die damals getrennt wurden, wie ich Fachteamleiter war, wurden wieder zusammengeführt. Mein ehemaliger Chef wurde mein Teammitglied. Ein Teamleiter aus China ist zurückgekommen nach Graz, wurde auch mein Teammitglied. Die waren beide ein bisschen älter, die beiden Kollegen, oder deutlich älter, muss man eigentlich sagen. Und ich habe mir dann schon, um ganz ehrlich zu sein, auf gut Deutsch ein bisschen in die Hosen gemacht, wie soll denn das jetzt gehen? Ja? Erstens Superkrise, zweitens die beiden Chefs sind jetzt unter dir eingeordnet, mussten auch in der Position noch einmal einen Schritt zurück. Und da hat es dann ja ergeben, dass ich halt viel auch mitgenommen habe aus meiner Fußballzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Fußballzeit im Sinne von, ich habe viele, viele Trainer erlebt, die mit tollen Mannschaften ganz schlechte Ergebnisse erzielt haben und Trainer erlebt, die mit sehr schlechten Mannschaften sehr gute Ergebnisse erzielt haben. Und eigentlich hat es immer nur über das Team funktioniert. Und eines muss ich schon sagen, dass ich die beiden Kollegen, die damals zu mir ins Team gekommen sind, die waren da wirklich toll auch, muss ich einfach sagen, die haben mich total unterstützt. Die waren auch offen, wir haben uns das ausgemacht, wie wir das angehen. Die beiden waren Vollbluttechniker oder sind Vollbluttechniker. Die haben das mit dem Managen von Leuten eh nicht ganz so gern gemacht. Das war dann so also ein bisschen meine Stärke und mein Teil. Die haben den großen Technikteil übernommen und wir sind dann, ja, 2010, 11 war ja dann der Riesenboom, wo man gar nicht gewusst hat, wo man angreifen soll. Und dann war das natürlich ein Hammer-Team. Ja, da waren wir plötzlich eine zusammengeschweißte Truppe, die unter Anführungszeichen alten, erfahrenen Techniker. Wir haben einen Haufen Junge dazu geworfen und da ist die Post abgegangen. Und da hat es richtig Spaß gemacht auf der einen Seite. Ich möchte aber auch nicht nur die schönen Seiten aufzeigen. Es war dann schon auch sehr, sehr anstrengend, weil wir quasi ja jedes Monat einen Rookie einstellen durften. Und das hat natürlich auch in den Projekten ein bisschen gekracht. Ja, das ist ja nicht so, dass es dann alles eitel Wonne ist. Es war dann schon sehr harte Zeit in Summe, aber da sind wir gut durchgekommen. Und das hat dann bei mir schon viel auch, ja, wie soll ich sagen, dass das Team, das zusammenhält, so ein bisschen eingeschweißte alte, junge Truppe, da hat sich dann eine tolle Dynamik ergeben. Und das hat mir dann riesen Spaß gemacht. Und da war ich eigentlich dann das erste Mal so, ja, wie soll ich sagen, gesettelt und jetzt passt alles, jetzt komme ich wieder zu vernünftigen Zeiten nach Hause, Family hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, alles war auf Plan. Und dann ist halt unser damaliger AVL-Geschäftsführer zu mir gekommen und gesagt, da wäre etwas, das funktioniert nicht ganz so toll, ob er nicht Lust hätte. Und ich glaube, ich habe das noch nicht vielen Leuten erzählt, aber eigentlich habe ich Nein gesagt. Weil in dem Zeitpunkt war ich wirklich so, jetzt endlich sehe ich meine Familie wieder mal. Endlich ist alles nach Plan, ich mache Sport, es geht mir gut. Aber das war dann schon so ein bisschen auch nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch der Eigentümer. Beide können sehr motivierend sein. Wir, glaube ich, beide wissen, auch sehr charismatisch. Da ist es nicht ganz so leicht, Nein zu sagen. Und ganz ehrlich, so ganz hart habe ich mich dann auch nicht bitten lassen. Das hat dann ergeben, dass ich dann zum nächsten Schritt zugestimmt habe. Klingt jetzt echt ein bisschen eigenartig, dass man sagt, da zugestimmt habe. Aber es war schon für mich ein harter Schritt, weil ich bin aus einer toll perfekten Organisation gekommen, die auch nicht nur von mir aufgebaut wurde, sondern auch von meinem ehemaligen Chef. Und dann rein in ein Team, das eigentlich gar nicht funktioniert hat. Gar nicht funktioniert hat und keine Arbeit da war. Und das hat ein bisschen wehgetan. Auch muss ich auch sagen, ein bisschen im Ego wehgetan. Ja? Weil wenn man so ein bisschen erfolgsverwöhnt ist und alles immer funktioniert, dann läuft man halt auch als junger Manager, wenn man es so nennen darf, durch die Firma mit breiter Brust und alles ist toll. Und dann plötzlich in einem Team, wo man eigentlich erfolglos ist quasi, auf den ersten Schlag. Das hat mit mir was gemacht, muss ich einfach sagen. Da habe ich wahrscheinlich über mich persönlich als Führungskraft am meisten gelernt in der Phase. Hat dann auch dazu geführt, dass es quasi notwendig war, mit 60 Leuten damals ohne Arbeit, dass ich einen sehr, sehr harten Schritt für mich und für meine Familie auch beschlossen habe, gemeinsam mit dem Geschäftsführer damals. Ich bin dann nach China gegangen, einfach um in einer Doppelrolle Business Development zu betreiben. Und habe 3 Wochen China gemacht, 1 Woche Graz. Mit dem Team in Graz kann man sich vorstellen, wie das so im Zweischichtbetrieb gelaufen ist. War harte Zeit, kann ich nur sagen. Und auch das hat wieder einiges mit mir gemacht, muss ich gestehen, weil ich nicht gedacht habe, dass man das so lange durchhalten kann, aber hat funktioniert. Und da habe ich halt einfach auch für mich gelernt, dass man sehr, sehr viel schaffen kann, wenn man sich Dinge einfach nur zutraut und wenn man es durchzieht. War dann aber auch sehr, sehr froh und meine Family war natürlich auch froh, wie das Ganze dann auch wieder in ein etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen ist, weil die Zeit war damals für uns als Familie auch hart. Die 2 Jungs im Gymnasium, die konnten wir nicht mitnehmen nach China, damit war das eigentlich vorprogrammiert, dass das auf Distanz läuft. Und wie gesagt, da lernt man auch viel über sich selbst, wenn man viel allein unterwegs ist und die Arbeitszeiten sehr lang sind, wo auch so ein bisschen die Prioritäten liegen sollten. Aber damals war es für mich auch, ganz ehrlich, in dieser Durchtauchzeit nicht anders möglich. Es war, ja, ein großer Schritt für mich, muss ich sagen. Dann zurück nach Europa, Team weiterführen und dann ist das irgendwie so entstanden auch. Und wenn du vorher gefragt hast, wie war es geplant, irgendwie war ich dann so der Troubleshooter, ist mir das vorkommen. Also immer, wenn irgendwo ein Problem war, hat man gesagt, ja, da gibt es jemanden. Und Und das hat mir natürlich auch ein bisschen geschmeichelt, wie man es, das ist auch so, man muss ja, ist ja nicht so, dass man da dann sagt, ah, das will ich nicht machen, schmeichelt einem ja, und habe dann immer wieder so Spezialaufgaben übernommen, unsere erste Hybridentwicklung, da durfte ich mehr als intensiv rein als AVL, das war auch eine spannende Phase. Und so hat sich's ergeben, dass ich, glaube ich, auch in der Firma mir nicht nur ein bisschen einen Ruf, sondern eher vielleicht auch ein bisschen ein Standing aufgebaut habe, das dazu geführt hat, dass ich sehr viel Vertrauen bekommen habe. War in Summe dann eine sehr, sehr schöne Zeit auch von der Firmenseite her, dieses Vertrauen zu spüren. Und dann war ich natürlich auch einmal kurz vor dem Moment, den du vorher gesagt hast, vor deinem Kollegen. Soll ich diesen nächsten Schritt machen? Ja, nein. Der war in der Covid-Zeit. Da hat sich für mich aber ganz ehrlich gar keine Frage gestellt, weil das war eher, ich muss jetzt da unterstützen, es geht nicht anders. Kann nicht damals 17 Jahre in der Firma sein und dann, wenn es am schlimmsten ist quasi, und das war die Covid-Zeit, glaube ich, für alle uns und alle Firmen in der Automotive-Industrie oder wahrscheinlich fast alle Firmen, dann zu sagen, da hilf ich jetzt nicht mit. Ja. Ja, das war keine Option damals.
Das war dann der Schritt in die Geschäftsführung?
Das war dann der letzte Schritt in die Geschäftsführung, ganz richtig, ja. Um das in der Covid-Zeit dann noch gemeinsam irgendwie, ja, dass das auch mit dem Team gemeinsam den bestmöglichen Weg zu finden. Das war so der Schritt, der letzte Schritt in der AVL, muss ich sagen. Ja. Mhm. Also es ist, wie man vielleicht raushört, es ist viel, wie man in Österreich gerne sagt, beim Machen so worden. Es ist entstanden. Ja. Ich war schon eigentlich sehr früh sehr zufrieden mit meiner Position, aber ich wollte immer das Beste rausholen für die Jungs und für das Team. In der AVL muss man leider, kann man nur Jungs sagen. Ich habe dann zum Schluss schon eine vernünftige Frauenquote gehabt, aber das... Es war aber von der Seite her eher so, wir wollen das gemeinsam schaffen, und dann haben wir es halt immer geschafft, dann hat sich das nächste ergeben.
Du hast jetzt schon so ein bisschen mal zwischendurch erwähnt, okay, da hat's ehemalige Teamleiter gegeben, die dich dann vielleicht auch damals überraschend unterstützt haben. Da hat es einen Geschäftsführer gegeben, der dir ja vielleicht ein Stück weit einen Weg bereitet hat. Kannst dich daran erinnern, was du, 20 Jahre AVL, du hast den Laden wirklich gut kennengelernt, welche Rolle in deiner Karriere die Führungskräfte gespielt haben, mit denen du da zusammengearbeitet hast, die dich in der einen oder anderen Weise gecoacht haben, und zwar so in zwei Richtungen. Hat es Leute gegeben, die dich explizit unterstützt haben auf dieser Reise? Und hat es Leute gegeben, von denen du dir was abgeschaut hast, wo du gesagt hast, hey, das ist vielleicht so dieser Baustein, den nehme ich noch dazu, und der hat mich hinterher vielleicht auch erfolgreich gemacht. Der hat mir dann dazu verholfen, dass es irgendwann hieß, hey, wenn es brennt, dann ruf den Mario an, der schafft das schon. Also wie viel davon hast du gelernt auf dieser Reise als Führungskraft, und von wem hast du es gelernt?
Also da kann ich gerne auch zwei Namen nennen, die mir da sehr geprägt haben. Also mein erster Chef, der Franz Zier, der hat mir da sehr geprägt technologisch, weil er mir einfach beigebracht hat, dass eine Führungskraft nicht nur unter Anführungszeichen eine Führungskraft ist, sondern auch technologisch die Base vorgeben muss. Und ich glaube, viele Nächte mit dem Franz verbracht, aber jetzt gar nicht so unter dem Titel, du musst jetzt hart arbeiten und deswegen muss man da reinbeißen, sondern eher unter dem Titel, wir haben uns einfach technisch Dinge angeschaut, die so viel Spaß gemacht haben. Das klingt jetzt echt ein bisschen komisch, gell, aber das war in dieser Programmierzeit, Franz hat da Systeme aufgebaut, wir haben da zusammen viel gemacht, das war so Dynamik, das war jetzt, da bist du manchmal raus, später am Abend, und hast es gar nicht gespürt. Also das war jetzt nicht so dieses, was sagst du, das lastet auf einen, sondern es war ganz jung war ich und viel gelernt habe ich von Franz. Das war eine gute Zeit, muss ich einfach sagen. Und der hat mir das schon sehr geprägt, technologisch auch immer wieder die Base vorzugeben und nicht nur zu sagen, da muss das halt irgendjemand machen aus dem Team. Das war der erste, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, glaube ich. Der zweite, der mich dann natürlich schon sehr stark unterstützt hat und geprägt hat, war der Robert Fischer, der Geschäftsführer. Der hat mir im Wesentlichen, ich meine, ich glaube, der hat das auch zum gewissen Egoismus gemacht, der hat gesagt, ja, der braucht da jemanden. Und der hat das dann extrem toll gemacht, dass er mich überzeugt hat davon und hat mir auch immer unterstützt, wenn es was braucht hat. Der hat mich sehr viel alleine machen lassen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich Rückendeckung habe. Und das hat mich auch sehr geprägt, weil das auch etwas ist, was ich sehr gerne jetzt auch lebe und danach auch gelebt habe, dass es gewisse Leute, da brauchst du nicht viel tun, ja. Brauchst eigentlich nur schauen, dass sie Rückendeckung haben und wenn es einmal schief geht, dir mal ein bisschen davor stellen und sagen, okay, das ist jetzt halt schief gegangen, ja, dann macht so viele tolle Dinge, dann geht auch einmal was schief, ja, das ist, und von dem habe ich das gelernt, ja. Und natürlich hat er mir auch sehr viel, hat er mich sehr unterstützt, auch immer, wenn es ein bisschen härter war, haben wir viele Gespräche geführt. Und last but not least, ja, in einer Firma wie der AVL, das muss ich euch beiden nicht erzählen, da ist natürlich der Professor List, schon auch jemand, mit dem er viel Zeit verbringt, ja, speziell als Geschäftsführer. Da habe ich auch eher das gelernt, wie intensiv, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wie intensiv man zuhören kann. Das hat er, das treibt er schon auf sehr hohem Niveau und holt sich überall so ein bisschen was ab. Und dieses Zuhören ist wahrscheinlich etwas, was ich vielleicht auch früher schon immer ganz gut konnte, aber mit Professor List vielleicht dann noch einmal intensiver in der Wahrnehmung, in dem Fall war das dann schon eher im oberen Management, in der Wahrnehmung auch noch einmal anders für mich inhaliert habe fast. Also das ist schon ein Thema, das versuche ich jetzt intensiv auch immer noch zu machen, weil es ja wahrscheinlich sehr oft auch, es gibt auch ein paar Negativbeispiele, von denen ich gelernt habe, die jetzt heute nicht namentlich erwähnen werde. Das ist wahrscheinlich die Hauptschwäche immer, ja. Also dass das Ego zu stark wächst, man weiß ja sehr, sehr viel, ja, und man weiß ja wirklich auch viel, aber das, was man weiß, muss man ja nicht auch jedem erzählen. Manchmal kriegt man ja viel mehr raus, wenn man zuhört. Und das würde ja auch in Summe wahrscheinlich als eine meiner Stärken nennen, dass ich da in meiner AVL-Zeit von vielen gelernt habe, dass das Zuhören eigentlich ein wichtiges Element ist.
Mhm. Ja, kann ich 100% unterschreiben und finde extrem cool, wenn du das auch auf deiner Ebene so sagst. Nämlich genau richtig. Man hat ja viel zu sagen, aber sehr oft ist es da wichtig, dass man wirklich zuhört und das fällt nicht allen ganz so leicht. Du, du hast jetzt angefangen, so ein bisschen zu erzählen, auch deinen Werdegang mit der Finanzkrise 2008, dann natürlich auch mit Covid. Ich glaube, wir haben beide die eine oder andere Krise erlebt und auch aktuell ist ja die Automotive-Branche in einer Krise, beziehungsweise haben halt laufend Transformationen. Jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, was braucht es denn, damit so eine Transformation erfolgreich ist? Was kannst du da vorleben? Welche Rolle spielen deine Führungskräfte dabei?
Also ich bin jetzt ja auch bei einem Automobilzulieferer, der ist ja nicht ganz unbetroffen davon. Und wir haben natürlich die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Ja. Und bei uns ist es, also wie ich das aktuell auch lebe, das war so ein bisschen auch wie in der AVL-Zeit, also wir haben uns als Team ganz klare Ziele erarbeitet gemeinsam und versuchen die mit extrem viel Kommunikation umzusetzen und uns auch solche Ziele gesetzt, die wir sehr schnell umsetzen wollen. Also dass man nicht jetzt, also ich glaube, Menschen brauchen auch und ich brauche das vor allem auch, man braucht auch so kleine Erfolgserlebnisse. Ich halte auch nichts davon vor den ganz großen Schritten. Ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt so die ganz großen Schritte nennen könnte in meiner 20-jährigen AVL-Zeit. Aber immer kleine Schritte und da gibt es wieder Verbesserung, da gibt es eine Veränderung. Und eigentlich ist es eine tägliche Veränderung, die man so immer im Unternehmen spüren muss. Und was ich glaube, ich ganz gern mache, das ist auch, glaube ich, mein Naturell, das mache ich jetzt nicht absichtlich, ich mag das einfach mit einem Spaß machen. Es hilft auch wirklich nichts, wenn man alles immer, die Zeiten sind traurig manchmal, ja. Ja, man verliert manchmal eine Entwicklung, ja. Aber es hilft auch nichts, wenn man jetzt immer nur zu Tode betrübt durch die Firma läuft. Ich glaube, wir haben sehr viel Spaß im Team. Jeder weiß, was es bedeutet, wann es ernst ist. Da greifen wir auch entsprechend zusammen. Aber wir lachen auch viel. Ja, und wir reden auch viel Blödsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und Und das hält, glaube ich, auch so ein bisschen die positive Dynamik am Leben. Weil, wie gesagt, ich wiederhole mich schon ein bisschen, du kannst alles zu Tode reden und du kannst alles noch einmal schlimmer, das Szenario können wir noch aufzeichnen und dann wird es noch dramatischer. Aber das hat mich noch nie nach vorne getrieben. Ich möchte positiv vorangehen und ich glaube, wir haben ein klares Ziel, was wir uns jetzt gesetzt haben, nach ein paar Wochen der Zusammenarbeit. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Team da schon ziemlich gut in eine Richtung marschieren jetzt gemeinsam.
Ja, das passt ganz gut in so, jetzt müssen wir aufpassen natürlich zu dritt, dass wir nicht ins Erzählen von Anekdoten abdriften, aber du hast da gerade den Franz genannt und den Enthusiasmus, mit dem er an Dingen gearbeitet hat und dich offensichtlich mitgerissen hat, das kann ich genauso unterschreiben. Und ich habe mir häufig in meiner Zeit in der AVL gewünscht, dass man den Franz einfach klonen könnte, weil man von so viel Energie einfach nicht genug haben kann. Und später ging es mir so, dass ich mit genau der gleichen Freude mit dir zusammengearbeitet habe, weil du es schon geschafft hast, so diesen Spirit, nenne ich es jetzt mal, irgendwie weiterzutragen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob das mehr so Teil der Persönlichkeit ist oder ob das auch ein Teil des Führungsstils ist. Wie würdest denn du deinen Führungsstil beschreiben? Hast du darüber mal reflektiert? Ist das auch so passiert? Ist das halt einfach der Mario Brunner, der es dann eben schafft, Leute auch zu begeistern? Also das ist etwas, was mir bei dir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, dass du diese Begeisterungsfähigkeit hast. Ist das Teil vom Führungsstil oder ist das einfach Teil der Persönlichkeit? Also wie kannst du das auseinanderhalten?
Ich glaub nicht, dass es jetzt ein Führungsstil ist. Ich glaube, das ist also dieses... Die Begeisterung an gewissen Themen ist meine Persönlichkeit. Und ich finde es ja selbst auch immer wieder diese Begeisterung für Themen. Ja? Weil ich arbeite auch wirklich gerne an Dingen, wo ich sage, da macht mir wieder Spaß. Das wäre jetzt echt cool, wenn wir das umsetzen könnten. Und dann, wie können die kleinen Schritte ausschauen, wie wir dazu kommen und das mit dem Team zu entwickeln. Und dann kommen wieder coole Ideen von Kollegen und sage, ja, das passt jetzt zusammen. Und da ergibt sich bei mir wirklich so eine sehr positive Dynamik. Und die versuche ich dann natürlich auch weiterzugeben, wenn man dann auch mit Mitarbeiterveranstaltungen, da ist es dann vielleicht eher der Führungsstil in den Mitarbeiterveranstaltungen, weil da das dann abzurufen, was eigentlich im Naturell immer wieder da ist, das versuche ich schon sehr stark, muss ich gestehen. Aber jetzt der Führungsstil ist, glaube ich, eher, ich versuche mit meinen Kollegen immer sehr vertrauensvolles Verhältnis zu schaffen. Ich versuche vom Führungsstil her ja auch Atmosphäre zu schaffen, dass die mir ihre Probleme erzählen und nicht, dass ihnen immer nur das Gefühl gibt, ich gebe die Richtung vor und dann müssen sie einfach nur tun, sondern sie sollen mir ihre Probleme erzählen, dann reden wir drüber, weil vielleicht machen wir es auch anders, als ich es vielleicht zuerst gedacht habe, weil es zu Problemen führt, die ich vielleicht gar nicht gewusst habe. Das ist auch schon vorkommen, ja? Dass ich mir ganz klar was vorgenommen habe, das dann mit meinem Team besprochen habe. Manchmal ist es so, ich versuche auch immer einen mindestens in meiner Führungsmannschaft zu haben, der so der kritische Langsame ist. Der sagt, jetzt alle für alle klar, das wäre so mein Thema, alle und jetzt weiter, los geht's. Ich versuche immer einen zu haben im Team, der sagt, nein, ich hätte da noch eine Frage. Ganz klar warst du noch nicht, Mario. Ja? Und das hat mir immer geholfen, so jemanden in meinem Team zu haben, weil meistens ist es so, dass ich gar nicht so ganz klar für alle war, aber die Begeisterungsfähigen schon einmal losgelaufen wären. Aber der oder die dann noch einmal die Nachfrage stellt, eigentlich die Frage nicht nur für einen, sondern eigentlich für mehrere stellt. Und so kriegen wir dann doch wieder alle gut abgeholt. Also vom Führungsstil glaube ich, dass es eher dieses, hoffe ich, vertrauensvolle Verhältnis ist, dass alle immer mit allem kommen können und das dann auch nicht vom Tisch gewischt wird und immer schon dann länger Gedanken mache, wie wir das dann bearbeiten können. Weil normalerweise, ich sage es immer so, normalerweise sind so meine Führungskräfte, die wissen besser Bescheid über ihre Teams als ich. Deswegen brauche ich da Input. Mhm. Und den versuche ich immer schon sehr intensiv zu holen auch. Ja. Mhm.
Vielen Dank für den kritischen Langsamen. Finde ich mega und ist eine unglaublich wichtige Rolle. Ich weiß, wie positiv du das gemeint hast. Also finde ich super.
Ja.
Ja, definitiv.
Und wir alle wissen, wie lästig der ist.
Ja, richtig.
Ja, brutal. Ja, brutal. Also es ist ja brutal. Also ich bin ja auch manchmal so im Galoppmodus unterwegs und dann war ich schon durchaus auch manchmal sehr genervt, ja, aber der
Wenn
ist...
Wenn dann die Frage
der
kommt so, oh, echt jetzt?
Ja, alle wollen schon weiter, vor allem ich bin schon gedanklich zwei weiter und dann kommt das nochmal, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ja, der hilft nicht nur sich selbst, sondern auch meistens ein paar Kolleginnen und Kollegen in der Runde, die eigentlich auch noch nicht ganz so am Dampfer waren, wie ich das vielleicht gehofft habe.
Ja. Du, Mario, ich würde jetzt gerne so ein bisschen Themenschwenk machen, hinsichtlich Vereinbarkeit, Beruf und einer Position im Top-Management. Du hast ja selbst gesagt, du hast schon einmal Nein gesagt zu einem Angebot, bist aber auch nach China gegangen und hast da natürlich familiär einiges geopfert, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt habe ich eingangs ja erzählt von einem Freund von mir, der eben gerade ein bisschen am Zweifeln ist, ob er weiter aufsteigen will, weil es einfach mit Arbeitszeiten, Erreichbarkeit am Wochenende einhergeht. Und ich war ja selbst in der Situation, vor 5 Jahren eigentlich an durchaus guten Job zu haben und aber zu sagen, wo geht es jetzt da weiter hin für mich und will ich das? Und ich habe ganz bewusst den Cut gemacht und bereue es auch nicht. Jetzt Frage an dich, Mario, wie schaffst du das zu vereinbaren, deine Familie, deinen Job, deine Gesundheit, beziehungsweise wie weit ist es denn tatsächlich vereinbar?
Also ich habe da schon einmal ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. In Summe. Also was auf der Strecke geblieben ist, war als erstes die Gesundheit. Und Familie glaube ich, dass ich glaube ich schon immer recht vernünftig abgedeckt habe, außer dieser China-Zeit. Das war jetzt sage ich mal außer der Norm. Gesundheitlich ist es dann halt irgendwann um gar nicht mehr ausgegangen. Kein Sport mehr oder nur noch Wochenends, dann sehr intensive Einheiten, die gesundheitlich jetzt auch nicht immer ganz so toll waren. Die waren eher für den Kopf vielleicht gut, aber für den Körper eher weniger. Sehr viele, zu viele Abendessen, auch oft spät nach Hause. Und ich habe dann irgendwann für mich so eine Routine entwickelt. Und diese Routine heißt, ich habe meine tägliche Sporteinheit. Die dauert zwar nur 15 bis 20 Minuten, aber geht jeden Tag in der Früh los. Und ich bin jetzt auch nicht der Übertyp, der da 100, 200 Liegestütze und ich weiß nicht, was macht. Aber manchmal putze ich auch meine Zähne vielleicht 5 Minuten, weil ich nicht zum Trainieren anfangen will. Da dauert es ein bisschen länger mit der Zahnbürste, weil ich noch müde bin. Aber ich versuche das wirklich jeden Tag durchzuziehen, damit ich einmal meinen Körper richtig auf Schwung kriege. Das ist mein Unter-der-Woche-Programm, das tut mir extrem gut. Family-mäßig ist es so, dass ich das Wochenende quasi exklusiv für meine Family habe. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich jetzt in einem Job unterwegs bin, wo am Wochenende sehr, sehr wenig los ist von Außeneinflüssen. Da ist es eher so, dass ich für mich manchmal mir vielleicht ein paar Notizen mache, da nochmal schneller was niederschreibe, weil mir gerade was einfällt, aber das merkt mal so jetzt in Abwesenheit nicht wirklich. Das kriege ich jetzt, glaube ich, ganz gut hier mit meinem neuen Job auch verbunden. Für mich passt es jetzt aktuell sehr gut, muss ich gestehen. Ich habe jetzt eine sehr gute Balance gefunden, die manchmal auch wieder ausbrechen kann. Also wenn es dann so Intensivwochen gibt, die kennt man, da läuft das manchmal vielleicht dann schon wieder aus dem Ruder. Aber ich versuche es dann auch wieder sehr intensiv einzufangen. Mit eben besseren Wochen, wo ich nicht jeden Abend irgendeine Veranstaltung habe und so weiter. Ja. Deswegen halte ich mich da jetzt auch sehr zurück mit sehr vielen Veranstaltungen, weil die Veranstaltungen und vor allem auch Kundenessen unter der Woche, das war schon füllend, muss ich echt sagen. Also 4-mal unter der Woche essen gehst und immer um 11, 12 ins Bett, dann wird das langsam ein bisschen eng. Aber aktuell glaube ich, dass ich eine ganz vernünftige Balance gefunden habe. Wochenende exklusiv. Und unter der Woche versuche ich, ein bisschen Sport zu machen.
Cool, sehr gut. Passt ein bisschen zu den kleinen Schritten, gell, die du auch Richtung Leadership gesagt hast. 15 Minuten am Tag, nicht komplett eskalieren und ja.
Ja, also ich habe mir auch, also ganz ehrlich, Peter, immer schon andere Dinge auch vorgenommen gehabt früher mal, ja, aber bringt ja nichts, ja. Kann man natürlich vornehmen, dass ich 3-mal die Woche 1 Stunde laufen gehe in der Früh und wenn es nicht passiert, habe ich gar nichts gemacht, ja. Aber die 15 Minuten, da gibt es eigentlich fast keine Ausrede. Die schafft man. Und damit ist es auch machbar.
Ja, ist ganz spannend. Ich glaube, wir sind ja in einem ähnlichen Alter und haben vieles erlebt und sind vermutlich alle in die gleichen auch Fallen reingelaufen. Du hast vorhin ja auch schon mal Ego gesagt. Ne? Also auch das Thema, hier, ich werde hier eingeladen und da eingeladen. Das Ego sagt einem total cool. Und am Ende des Tages merkst du aber, hey, ich bin viermal die Woche abends unterwegs bei irgendeinem Blödsinn und eigentlich tut es mir gar nicht gut. Also
Das ist ein Lernprozess, aber da bin ich echt raus. Also ja. Es gibt Dinge, wo ich sage, das möchte ich sehr gern machen. Ich mache auch ganz gern immer wieder mal, wenn ich an unterschiedlichen Standorten bin, das habe ich in meiner AFL-Zeit als Geschäftsführer auch gemacht, gibt es eine Woche davor eine Mail an die Belegschaft und die ersten drei, die sich melden, mit denen gehe ich essen. Weil es für mich sind manchmal sehr spannende Abende. Spricht jetzt genauso wie das Gegenteil an, also dass wir wieder einen Abend verplanen. Aber sowas ist für mich total super investiert. Da habe ich Spaß, da höre ich zu. Manchmal muss ich natürlich auch viel erzählen, weil es viele Fragen gibt. Aber das ist wertvoll. Aber es gibt natürlich auch, und das kennen wir alle, so ein paar Veranstaltungen, wo du sagst, so, pff, die ziehen mehr Energie, als sie geben. Und da muss ich, da habe ich schon sehr viele jetzt, die einfach gar nicht mehr besuche.
Was hast du als Führungskraft gelernt in deinen mehr als 20 Jahren? Was ist so der Weg von, damals erste Teamleitung? Du hast zwar gesagt, naja, ich bin nicht ganz allein gelassen worden, aber wir alle wissen, wie das funktioniert, ne? Vom Lead-Ingenieur, jetzt machst du halt mal die Teamleitung. Also im Wesentlichen wirst du damals ins kalte Wasser geworfen worden sein. Und heute bist du ganz woanders. Wie hast du dich als Führungskraft entwickelt? Was hast du, gibt es da was, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, so an Entwicklungsschritten, an Dingen, die du gelernt hast, vielleicht auch schmerzhaft gelernt hast?
Ja, also ich habe schon viel zu viel allein gemacht früher. Also das war sicher einer meiner größeren Fehler, dass ich mir viel zu viel alleine gemacht habe und alleine für mich ausgemacht habe auch. Und irgendwie das Bild gehabt habe, du musst der starke Manager sein und du musst das alles selber entscheiden und die großen Würfe selber machen. Ja. Und das war schon ein Lernprozess für mich, wo ich sage, da bin ich durch. Ja. Ich habe schon immer Ideen und Visionen, aber bespreche im Wesentlichen alles mit meinen Kollegen. Manchmal auch mit meinen Peers, manchmal auch mit meinen Vorgesetzten logischerweise. Also ich suche mir eigentlich immer Leute, mit denen ich Dinge wieder besprechen und abstimmen kann. Und das hilft mir einfach auch viel ruhiger an die Sache ranzugehen. Weil ich habe mir irgendwie halt früher jung und unerfahren eingebildet, da musst du selber die Fahne hochhalten und da musst du ja Stärke beweisen und das muss man so durchsetzen. und eigentlich ist es dann immer so gewesen, das hat sehr viel Unsicherheit auch gebracht bei mir, weil man hat halt einfach nicht gewusst, ob es gut ist, wenn du es alleine mit dir ausmachst. Ja. Und inzwischen bin ich bei vielen Dingen einfach viel ruhiger, weil ich einfach weiß, ja, das bespreche ich vorher, da kriegst du viele andere Meinungen. Und dann formt man als Team das Bild und wenn es dann voranschreitest mit diesem Bild vor die Mannschaft, dann ist das schon gut gezeichnet und nicht nur gekritzelt von einem selbst. Da glaube ich, habe ich am meisten gelernt.
Ja, der starke Manager, das hast du jetzt gesagt, das gibt mir ein gutes Stichwort. Du bist ja jetzt für ein indisches Unternehmen tätig und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war ja vor mehr als 10 Jahren sehr viel in Indien unterwegs. Dort mit der damaligen Firma, die ja dann in die AFL übergegangen ist, versucht, einen Standort aufzubauen, habe das selbst in die Hand genommen, habe sehr viele Dienstreisen gemacht, ganz, ganz viele Termine vor Ort, auch das ein oder andere Projekt gemacht. Und ganz offen, ich habe mir mit der indischen Kultur zum Teil schon sehr, sehr schwer getan. Und mein Eindruck war immer, dass das wirklich zum Teil sehr, sehr hierarchisch ist, kein Widerspruch durch Mitarbeiter geduldet, damit auch den einen oder anderen oder die eine oder andere Führungskraft erlebt, die selbst entscheiden muss, obwohl es wahrscheinlich Mitarbeiter gäbe, die in dem Moment das besser wüssten, aber natürlich in dem Meeting-Setting halt sehr, sehr schwierig. Du, ganz offene Frage an dich, wie sind dann da aus deiner Sicht die Unterschiede in der Führungskultur und wie geht es dir damit?
Da muss man, wie gesagt, ich habe es eingangs erwähnt, muss man aufpassen, ich bin noch im Honeymoon. Da habe ich vielleicht jetzt die ganz schlimmen Dinge noch nicht erlebt, aber mein Eindruck bisher ist definitiv sehr positiv, weil von der Eigentümerfamilie sehr stark es geprägt wird, dass die Experten entscheiden sollen. Und sind Unternehmer und wir als Professionals sollen die Entscheidungen treffen, was ich einen sehr vernünftigen Zugang sehe, nicht nur als vernünftigen Zugang, sondern auch als mutige Aussage, das auch so zu tätigen in der Firma. Ich durfte es auch schon zwei, dreimal erleben. War auch ein sehr spannender Start für mich, muss ich gestehen, war da ein Thema, wo ich anderer Meinung war als unser indischer Eigentümer, und ich durfte das präsentieren und habe das war natürlich noch ganz kurz da, wenige Wochen, und durfte erleben, dass da sehr wohl auf meine Expertise gesetzt wurde und gesagt, ja, dafür haben wir die eingestellt. War jetzt auch nicht so, dass ich damit mit stolzer Brust vorangegangen habe und gesagt, das peitsche jetzt da in meinen ersten Wochen durch, ja, ganz im Gegenteil. War auch sehr feinfühlig, aber hat mich sehr gefreut, dass man da auch dann ja, das so unterstützt hat, nicht nur redet, sondern auch lebt. Und wir haben das jetzt in den letzten Wochen auch so auf Schiene gebracht, dass, denke ich, alle zufrieden sind, wie wir das jetzt angehen. Kann ich das jetzt für alle Einheiten so schon sagen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ich habe aber, muss ich gestehen, ich war vor in meinem ersten Jahr in der AVL, in einem Resident-Büro. Und das Resident-Büro war mit Indern. Und ein ganz spezieller Inder hat mich da auch geprägt. Das ist der Herr Velusami. Er ist inzwischen der Fahrzeugchef bei Mahindra. Unsere Karrieren haben sich so parallel entwickelt. Wir haben uns immer wieder getroffen, sehr viel Kontakt gehabt auch. Er hat mir im ersten Jahr hemmungslos über den Tisch gezogen, kann man einfach so sagen. Hat er meine, dass ich so grün hinter den Ohren war, ausgenutzt ohne Ende. Aber ich habe auch sehr viel gelernt von ihm, ja. Wie so Verhandlungen funktionieren mit Indern, wie auch Themen, die kritisch sind, wie man die vernünftig besprechen kann. Ich habe mal Intercultural Training mit Indern, habe ich sehr früh genossen und habe da einen guten Weggefährten gehabt. Deswegen, ich tue mir mit der indischen Mentalität relativ leicht, noch, sage ich jetzt einmal, ich hoffe, das bleibt so.
Ja, weil man sieht, man braucht jemanden, der ihn unterstützt. Und das finde ich spannend, mit Velusami und seinem Pendant, glaube ich, bei Mahindra, dem Srinivas, habe ich sehr viele spannende Stunden erlebt. Also, ja.
Ja, es ist eine tolle Persönlichkeit und von dem kann man echt wirklich viel, viel lernen. Ja. Und das waren manchmal schon auch mittelmäßig schräg, ja, wenn du auf einem Schmierzettel drei Zahlen hast für Angebot, die dreimal durchgestrichen waren, und danach hat er auf den Schmierzettel seine Unterschrift gegeben und du musst das zum Controlling damit und sagst, ja, da hat er jetzt noch einmal ein Budget freigegeben. Auf dem Kasszettel, wie man so auf Österreichisch sagt, was sollen wir jetzt mit dem Zeug anfangen? Ja? Mhm. Aber dieser Zugang auch von ihm, sehr schnell zu entscheiden, Dinge voranzutreiben, das erlebe ich durchaus jetzt auch in meiner indischen Firma. Dass es muss vorangehen, es muss schnell vorangehen. Wir besprechen Dinge auch nicht zu Tode. Und das passt auch wieder zu meiner Persönlichkeit ganz gut. Da fühle ich mich auch wohl, fühle mich gut aufgehoben. Deswegen glaube ich, ja, hoffe ich auch, dass ich hier entsprechend performen kann und uns als Marasan weiterbringen kann.
Das waren jetzt eigentlich super Stichworte. Persönlichkeit, Performen. Es ist der Mario Brunner, den ich kenne. Ich habe dich immer und auch jetzt als wahnsinnig ehrgeizig erlebt. Also nicht krankhaft ehrgeizig, aber ich glaube, das steckt ganz tief in dir. Glaube, das ist auch Grund, weswegen du erfolgreich bist, weil du, hast ja eingangs gesagt, mit Freude irgendwie an Dingen arbeiten möchtest. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass bei dir auch nicht immer alles super lief. Und das ist eigentlich meine Lieblingsfrage, immer mit der Hoffnung verbunden, dass eine coole Story ans Tageslicht kommt. Was ist denn dein biggest fail? Was ging denn richtig schief in deiner Karriere? Was hast du richtig verbockt? Gar nicht technisch, aber vielleicht als Führungskraft, wo du jetzt sagst, ach du Scheiße, da habe ich richtig Mist gebaut.
Also, ich weiß nicht, es ist wie mit den Erfolgen. Ich habe nicht diesen ganz großen Erfolg und ich habe auch nicht diesen ganz großen Fail, aber viele kleine Erfolge und ganz, ganz viele kleine Fails. bis mittlere natürlich auch, muss man schon sagen. Also Leute, die man vielleicht falsch eingeschätzt hat, Verhandlungen, die man falsch geführt hat, wo man dann gesagt hat, das gibt's ja gar nicht, wir waren mir sicher, wir gewinnen das. Und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Entwicklungsansätze, wo man gesagt hat, mit dem Kunden geht das. Ja. Da kann ich vielleicht schon einen Fail, ja. ganz groß auf eine virtuelle Erprobung gesetzt, die wir durchpushen können und Hybridentwicklung weitergetrieben an Prüfständen und gesagt, da können wir jetzt richtig was reißen. Ja. Und haben wir das sogar für einen speziellen Kunden vorentwickelt gehabt. Und wir sind dann hin zu dem Kunden und wir waren uns eigentlich sicher, dass der uns um den Arm fällt, ja. Dass der sagt, ihr seid die Besten. Es ist einfach so cool. Und die Antwort war dann, das ist jetzt, glaube ich, das war 2000, ja, das war kurz vor Covid. Der hat ja gesagt so, ach, für die paar Verbrenner, die wir noch machen, für die paar Hybridentwicklungen, die wir noch machen, die ziehen wir jetzt oldschool durch. Wir machen das nicht, wie ihr das vorschlagt. Und das war schon ein Rückschlag auch, weil ich da mit der vollen Begeisterung, die ich vorher erwähnt habe, ja, nicht nur selbst, ja, ich war da selbst überzeugt, das Team war überzeugt, ich habe da, glaube ich, auch alle gut mitreißen können. Und dann ist es nichts geworden. Das hat weh dann, ja, muss ich einfach sagen. Da habe ich einfach vollkommen falsch die Situation eingeschätzt gehabt. Ich glaube, es ist danach dann schon noch das ein oder andere gekommen zu dem Thema oder vielleicht wird es jetzt wieder aktuell. Aber zu dem Zeitpunkt war das ein herber Rückschlag für mich. Weil eben, ja natürlich, wenn du Begeisterung ausstrahlst selbst, wenn du alle mitreißt, die dann auch mitziehen, dann erwarten die auch Erfolg. Und wenn der dann sich nicht einstellt, was bedeutet das fürs Vertrauen fürs nächste Mal? Das war so ein bisschen meine Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Aber in Summe, glaube ich, diese ganz, ganz großen Fails waren es dann nicht. Aber es waren halt viele, viele kleine Niederlagen, die du halt in diesem Geschäft, wenn du im Automotive-Geschäft bist und das als die Engineering-Dienstleister, dann gewinnst du viele Projekte, du verlierst aber mehr. Und die du mehr verlierst, da sind ein paar dabei, auf die da hast echt gespitzt und sagst, das wäre echt schön und da sind wir gut vorbereitet, haben alles gut gemacht. Ja, tut manchmal weh. Persönlich glaube ich, dass ich eine Niederlage vielleicht schon noch erwähnen dürfte, ist persönlich, ich glaube, dass ich immer sehr gut mit meinen Kollegen ausgekommen bin. Ich glaube, dass das auch immer sehr gut funktioniert hat. Aber eigentlich auch immer, glaube ich, Spaß gehabt mit den Kollegen. Ich habe es zweimal in meiner Karriere nicht geschafft, muss ich auch gestehen. Ja. Man sagt so, da auf gleicher Ebene ein Team zu bilden und gemeinsam voranzugehen. Und das habe ich schon sehr oft hinterfragt, wie meine Rolle in diesem Spiel war. Einmal war es nur ganz kurz, einmal war es ein bisschen länger. Und das ist schon etwas, wo man so beginnt zu hinterfragen, war ich da am Ego-Trip? War der andere am Ego-Trip? Waren wir beide am Ego-Trip? Wie hätten wir es eigentlich besser machen können? Ja? Weil unterm Strich ist es ja so, immer wenn sowas auf der Management-Ebene passiert, und das ist jetzt das kann auf Fachteamleiter-Ebene sein, kann auf Geschäftsführungsebene sein, die Firma gewinnt auf gar keinen Fall. Mhm. Meistens ein paar Kollegen auch nicht.
Mhm. Mhm. Finde eine ganz wichtige Erkenntnis. Denn darum geht es nicht. Ne? Mhm. Mhm.
Ja, ich glaube, es ist ja auch einer der größten Themen, die man immer wieder auch versucht, so, weiß nicht, aufzuarbeiten in Management-Teams, die funktionieren oder nicht funktionieren. Da gibt es auch viele, viele Beispiele aus dem Sport. Welche Teams sind dann eigentlich die gewesen, die ganz, ganz vorne weggegangen sind? Das waren natürlich schon Teams mit teilweise extrem guten Einzelspielern. Aber immer wenn die Einzelspieler sich in Dienste der Mannschaft gestellt haben, dann hat es richtig gut funktioniert. Ob das jetzt im Basketball oder im Fußball ist, ist ganz egal. Ja. Ja, das ist immer leichter gelesen, ist immer leichter gesagt, als dann, wenn man ein bisschen übermüdet im harten Businessleben, dann sagt man, man lebt das auch noch. Ja. Aber ist schon ein Thema, was für mich ja extrem wichtig ist, weil wie es mit meinen Teams ausschaut, genauso möchte ich in meinem Team mit meinen Kollegen auch zusammenarbeiten und Spaß haben. Und es funktioniert halt am besten, wenn wir da an einem Strang ziehen.
Mhm. Danke für die Einblicke und danke auch für die nicht den biggest Fails, sondern einige kleinere Fails und diese ehrlichen Geschichten. Zu den Fails zählen ja auch die Erfolge dazu. Du hast aber vorher schon gesagt, es gibt jetzt auch nicht so diesen einen Erfolg. Darum würde ich diese Frage gerne ein bisschen umformulieren. Stell dir Folgendes vor, ich bin ja regelmäßig in der Stadt unterwegs, bin da am Landplatz und trinke vielleicht einen Muscatella-Spritzer und triff ganz zufällig deine Frau, komme mit ihr ins Gespräch und komme drauf, oh, das ist die Frau von Mario Brunner. Und jetzt würde ich deine Frau fragen, worauf ist denn der Mario Brunner stolz? Was würde sie mir antworten?
Also wenn es... Sie wird antworten auf die Familie. Da bin ich mir eigentlich hoffentlich, bin ich mir sehr sicher. Aber da glaube ich, das wäre Ihre Antwort. Weil das ist ja eigentlich auch das, man muss ja gestehen, dass ich privat überhaupt keine Probleme habe. Wir befinden uns gerade im Sweet Spot, sagen meine Frau und ich immer. Das ermöglicht auch so vieles im Job und macht so vieles leichter, ja. Das heißt, und der Sweet Spot, den muss man echt, glaube ich, möchte jetzt da nicht philosophisch werden, aber wirklich auch genießen, weil der heißt halt einfach, die Kinder, den Kindern geht's gut, die sind gesund, die Eltern sind noch gesund und irgendwann ändert sich ja das alles, ja, und es geht halt nicht anders. Und immer, wenn ich über das nachdenke, dann ist das eigentlich das, was mir auch zu, warum eigentlich Dinge sehr leicht von der Hand gehen, weil diese Seite meines Lebens sehr, sehr einfach ist, sehr, sehr gut funktioniert und sehr harmonisch ist. Das wird meine Frau hoffentlich beantworten. Wenn sie dann nachbohrst, was es in der Firma wäre, was es beruflich wäre, da war wahrscheinlich schon diese Zeit in der AVL, dieses Getriebe- und E-Antriebsteam hochzuziehen von, ich will jetzt nicht sagen null, aber da war nicht so viel da, dieses Team aufzubauen und auch zu einer sehr starken Einheit zu machen, die auch, glaube ich, immer noch sehr, sehr gut funktioniert, ist ein Element. Und das Zweite ist, ich durfte in meiner Karriere echt viele Leute einstellen und weiterentwickeln. Und das freut mich immer wieder, wenn sie die melden. Und das tun sie Gott sei Dank, da freue ich mich auch jedes Mal, habe einen neuen Job, habe diese neue Aufgabe gekriegt und das ist ein schöner Moment, weil es ist sehr wertschätzend, wie das auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit und wenn sie dann so Anekdoten erzählen, wo sie da, so wie wir jetzt quasi reden, erzählen mir die halt, ja, welche Geschichte es war, die sie da ein bisschen weiterentwickelt hat und manchmal ist das ja, oder zu 90% ist es von meiner Seite total unbewusst, ist halt einfach so entstanden. Auf das bin ich sehr, sehr stolz, ja.
Sehr cool.
Finde ich super. Es schließt total cool an das an, wo wir mit eingestiegen sind, totaler Overload, wie lässt sich das eigentlich verbinden, Top-Management, Familie, High-Performance etc. Und klingt für mich jetzt so, als hättest du da einen guten Weg gefunden und schön, dass das im Privaten funktioniert, dass das gesundheitlich funktioniert und ja, ich glaube, den Enthusiasmus, den nimmt dir im Job sowieso keiner. Mario, fand ich super cool. Danke, dass du da warst. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Meine Erwartungen alle erfüllt.
Dankeschön. Danke auch nochmal für die Einladung. Hat mir jetzt auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja.
Man redet ja nicht ganz so oft über sein Leben so ausführlich, speziell über sein Berufsleben nicht.
Wunderbar. Danke, Mario. Dankeschön. Sehr gut war's. Sehr cool.
Danke dir. Ciao.
Ciao.
Ciao.